Liebe Artischock-Hörer, hier sind wir wieder. Das ist jetzt der dritte Jahresrückblicks-Podcast, der eigentlich dann in diesem Fall schon ein Jahresvorausblicks-Podcast wird. Artischock-Podcast für alle Leser, die auch Hörer sind und Hörer, die Leser werden wollen von Artischock. Und ich freue mich sehr, wieder zu sprechen mit Philipp Stadelmeier in Wien. Hallo Philipp.
Hallo, lieber Rüdiger.
Ja, wir wollen jetzt vor allem ein bisschen über das kommende Filmjahr sprechen. Und ich weiß, da haben wir im Vorgespräch schon geklärt, dass auch du da einiges zu sagen hast. Das hatte ich dir erzählt, ich habe auf Facebook, und das habe ich eben versucht zu finden, aber leider jetzt nicht gefunden, eine Liste, die geteilt wurde von jemand anderem. Ich gucke gleich nochmal nach, gefunden mit deutschen Filmen, die ausstehen im kommenden Jahr. Und da habe ich, gebe ich zu, mich einerseits gefreut und andererseits zugleich auch einen Schrecken bekommen, also vielleicht auch ein gutes Kinogefühl, wenn Schrecken und Freude zusammengeht, weil da kamen ganz viele Filme und ich habe gedacht, hoffentlich kommen die nicht alle bei der Berlinale. Und das sind Filme, die, glaube ich, 8 von 10 kommen aus der Richtung der sogenannten Berliner Schule, nämlich Ulrich Köhler, Christoph
Ja.
Hochbatzler, der Thomas Arslan, die haben alle Filme gemacht, schon auch wieder, muss man sagen, weil Christoph Hochwasser ja erst im Januar einen Film vorgestellt hatte. Ich glaube auch Angela Schandelek, ich lese es gleich nochmal nach.
Valeska Kriesebach
Ja.
ist auch dabei.
Du hast die gefunden, die
Ja,
Liste.
es ist tatsächlich auf dem Facebook-Account von Christoph
Ah,
Hochhäusler.
sehr gut, sehr gut.
Am
Dann
6. Dezember gepostet. Ja,
lesen
also es ist Thomas Arslan, Verbrannte Erde, Dominik Graf, Ein kalifornischer Traum, Valeska Griesebach, Das geträumte Abenteuer von Benjamin Heisenberg, hat auch einen neuen Film gemacht, Der Prank,
Oh,
oder
ja.
ist noch in Vorproduktion, steht hier. Also dann der neue von Hochhäusler, der schon in Postproduktion ist, La mort viendra, wieder eine deutsch-französische Produktion. Ulrich Köhler, Gavagai, auch in Vorproduktion. Gibt's
Genau.
einen, ja, es gibt noch etliche andere von Pia Marais, Franz
Ja.
Müller, dann Petzolds, Miroir Numero 3 oder Number 3. Ja, eher
Einige sind noch
Numero.
nicht fertig, das ist ganz klar. Und zum
Also
Beispiel
viele sind nicht, ja.
der von Dominik Graf ist, glaube ich, weil ich glaube, handelt sich um dieses Christa-Wolf-Projekt.
Ja.
Und das ist ja jetzt erstmal verschoben worden, weil die
Ja.
Produktionsfirma
Ja.
Zero Pleite gemacht
Ja.
hat und
Genau.
gar nicht klar ist, was aus diesem Film von Dominik Graf jetzt eigentlich wird. Und
Ja.
sehr spannendes Projekt. Und bei dem Film von Pia Marais habe ich umgekehrt schon ein paar Ausschnitte gesehen können. Die wurden mal vorgestellt bei so einem Kino-Postproduktionsfestival, der EWIP. Und das sah ganz toll aus. Das ist ein Film, der mit der Hauptdarstellerin Helene Zengel heißt sie, die von der Systemsprenger noch als kleines Mädchen, inzwischen ist sie ein großes Mädchen in jeder Hinsicht, die spielt da die Hauptrolle. Und die spielt eine junge Frau, die im Dschungel offenbar etwas mit Evangelikalen zu tun hat, im brasilianischen Dschungel. Dort ist der Film nämlich zumindest teilweise gedreht, weil das war in diesem, ich habe so einen 8-Minuten-Ausschnitt, so 2 Szenen gesehen. Und da war eine schöner als die andere, ganz toll. Wo der Film auch immer läuft, kann ich jetzt schon empfehlen. Das kann man von diesen Ausschnitten sagen. Pia Marais macht ja leider nicht so viele Filme und die sind aber immer sehr sehenswert.
Ja, Isabelle Stever, Mon Capitaine Andy ist sicherlich auch sehr spannend. Die hat Grand Jeté gemacht. Der lief, der letztes Jahr, glaube ich,
Nee, vor
lief, also
2 Jahren.
vor 2 Jahren lief.
Genau, ja.
Das ist ja, wirklich eine auch sehr, sehr spannende Regisseurin. Ich kenne nur diesen einen Film von ihr, aber der war unglaublich sehr rhythmisch, musikalisch, sehr, sehr wirklich auf die Bewegungen, Körper, Gesten der Figuren irgendwie bezogen und hatte eine unglaublich tolle Energie. Also das ist sicherlich sehr, sehr interessant. Und Nicolas Wackerbarth hat auch einen neuen Film gemacht, Münchner Freiheit.
Ui.
Heißt der, hört sich irgendwie, ja, ich weiß nicht, nach
Gewagter
fast
Titel.
wie ein gewagter Titel. Hört sich auch wieder so ein bisschen nach einer Exkursion in Fassbinder-Terrain an.
Guck, ich denke da an eine Popband aus den 80er Jahren, die so hieß.
Ah, okay, die kenne ich wiederum nicht. Also das ist ja vielleicht auch etwas ganz anderes, wenn eher in diese Richtung spannendes.
Guck mal ein auf
Und
YouTube, Münchner Freiheit, Songs.
Münchner
Vielleicht
Freiheit,
hast
ja,
du es
werde ich
jetzt.
mir. Und dann noch von den Zürcher Brüdern, Der Spatz im Kamin.
Ja, also ein Film, auf den ich mich zum Beispiel ganz besonders freue, auf dieser Liste von wegen Münchner Freiheit, ist auch ein wieder in Vorproduktion befindlicher Film von der Eva Trobisch. Die Eva Trobisch, die jetzt in Berlin lebt, aber eigentlich in München studiert hat, ihren Abschluss gemacht hat, die hat ja mit ihrem allerersten Film eine Menge Furore gemacht, sehr zu Recht. Alles wird gut, hieß dieser Film. Der hat in München vor ein paar Jahren, das ist, glaube ich, sogar vor der Pandemie gewesen, im Jahr 2019 schon, die Zeit vergeht, wie heißt der da, Förderpreis Deutscher Film, den hat sie da gewonnen. Und das ist, finde ich, auch ein interessanter Film, weil ich möchte ja gerne, ja, gewissermaßen individuelle Filmsprachen und auch Filmsprachen, die nicht nur in eine Richtung gehen, die nicht nur akademisch sind. Und wenn wir im letzten Podcast ein bisschen über die niederen Instinkte gesprochen haben, dann würde ich mal so formulieren, im Kino, im deutschen Kino, das auf der einen Seite ja so einem mittleren Realismus und so einer wohltemperierten Mittelmäßigkeit folgt, haben wir auf der anderen Seite eigentlich entweder die wirklich niedrigsten Instinkte, nämlich ganz schlechte Baller-Baller-Filme. Ich will jetzt niemanden beleidigen, darum erwähne ich keine Filmtitel, aber jeder weiß, glaube ich, was ich meine. Da kann man, nein, ich sage, gebe jetzt keine Hinweise, wonach man gucken kann. Aber es gibt sie, die schlechten deutschen Filme. Und dann gibt es auch sehr gute deutsche Filme, die aber alle so ein bisschen in die gleiche Richtung gut sind. Und hier meine ich jetzt dann schon das, was man oft zur Berliner Schule rechnet. Ich meine gar nicht alle Regisseure, aber doch einige davon, die man so zurechnet. Also Filme, die sind, denen fehlen ein bisschen die niederen Instinkte, so würde ich es nennen. Da würde ich mir ein bisschen auch eine Offenheit, eine Lockerheit und ein Risiko ein bisschen mehr wünschen. Mir ging das so, das waren so die Einschränkungen, die ich hatte bei den Filmen, zum Beispiel von Christian Petzold im letzten und Christoph Hochhäusler, dass ich finde, in beiden dieser Filme gibt es zum Beispiel Sexszenen und das ist ganz bezeichnend. Die eine Sexszene, die sehen wir nicht, die wird gehört von einer Hauptfigur im Nebenzimmer, das ist in Roter Himmel. Und die andere Sexszene, da ist eine Glasscheibe zwischen den beiden Menschen, die Sex haben. Und da fragt man sich, wäre sowas im französischen Kino überhaupt denkbar? Also das ist natürlich alles eine spekulative Behauptung und eine
Naja.
Suggestionsfrage, weil ich schon das Nein impliziere. Ich kann es mir nicht vorstellen und das kommt mir dann so vor, dass da dem deutschen Kino halt doch die entscheidenden 10 bis 20% fehlen.
Ich
Das sind nicht
würde
nur Sexszenen, das ist nur ein Beispiel.
das ist ein gutes Beispiel, dieser Zusammenhang tatsächlich bei Petzold und bei Hochhäusler vor allen Dingen, vielleicht, wenn man diese Filme irgendwie Rücken an Rücken sehen kann, wie bei einem Festival, also liefen ja beide im Wettbewerb in der diesjährigen Berlinale. Ich habe sie dann zeitlich versetzt übers Jahr gesehen, deswegen ist mir dieser Zusammenhang gar nicht so bewusst geworden. Ich fand Roter Himmel wirklich auch sehr schön, wie ich eigentlich alle irgendwie Filme von Petzold sehr mag und ich auch sehr bewundern kann, auch wirklich für ihre große Intelligenz. Hochhäusler im Grunde genommen ähnlich, auch wirklich ein sehr, sehr intelligentes Kino. Und ja, irgendwie bei Petzold kurz zu bleiben, hatte ich auch da den Eindruck, dass es natürlich ein Film ist, der sich seiner selbst irgendwie auch wieder sehr bewusst ist. Es gibt dann auch hier eine ähnliche Bewegung wie in der Theorie von allem. Im Übrigen, am Ende gibt es eine Art von Resümee. Es gibt ein Resümee der Handlung durch eine der Figuren, die sozusagen, es handelt sich um Schriftsteller in beiden Filmen,
Wunderbarer Vergleich, bin ich nicht drauf gekommen.
die ihre Geschichten nochmal entweder also fassen oder eben weitererzählen. Eigentlich eher auch weitererzählen und aber weitererzählen in ein Nichts hinein, in eine Art von großer Schwebe hinein, in der nichts klar ist, in der auch eine Art von Vereinsamung eigentlich zumindest droht, eine Vereinsamung dieser Erzählerstimme. und der erzählenden Person natürlich, junge Männer oder dann auch irgendwann vielleicht nicht mehr so junge Männer in beiden Fällen. Interessante Sache und eben zuzüglich zu diesem, zu den Sexszenen, die du gerade schon angesprochen hattest, könnte man eben wirklich auch das Problem der Sprache irgendwie dann noch dazu nehmen. Und im Roten Himmel kam mir das irgendwie auch so vor, dass die Personen alle irgendwie nicht sonderlich eloquent. Also sie sind einerseits sehr rhetorisch, sehr versiert natürlich. Es handelt sich um KünstlerInnen, um Literaturwissenschaftlerinnen. Also Paula Bär, die großartige ist, die wirklich toll ist, die ich sehr, sehr mag, auf der Leinwand, ganz tolle Schauspielerin, spielt eine Literaturwissenschaftlerin, es gibt einen Schriftsteller etc. Aber so richtig ins Sprechen kommen die eigentlich nie rein. Und das ist auch sozusagen, da zeigt sich das dann irgendwie auch, dass es so eine Art von also Vereinsamung, Isolation der einzelnen Figuren gibt in diesem filmischen System. Im Bis ans Ende der Nacht von Hochhäusler ist es vielleicht ähnlich gut. Der Film ist gleichzeitig auch eine Genrearbeit und es geht auch sehr viel um queere Themen dort, was auch sehr wichtig ist. Aber es ist also gerade im Roten Himmel ist es mir schon auch wieder sehr aufgefallen. Da fehlt irgendwie diese Leichtigkeit fehlt irgendwie und es gibt sie nur bis zu einem gewissen Grad und dann fängt sie irgendwie auf einmal an, sehr abstrakt zu werden. So. Und
Genau.
das ist eine ganz seltsame Hemmung irgendwie, die da irgendwie so zu geben scheint. Und die mir auch sozusagen vorkommt, als hätte sie irgendetwas zu tun mit diesem, ja, wie du es schön formuliert hast, diesem wohltemperierten Klavier, sozusagen dieser wohltemperierten Musik des deutschen Films, der, ja, die sehr beherrscht bleibt eigentlich immer, die nie so aus sich rausbricht
Ja,
oder selten nur.
beherrscht, kontrolliert, also auch der Wunsch, nichts falsch zu machen. Es ist jetzt so, dass bei Christian Petzold zum Beispiel, da würde ich bei dem Film jedenfalls Roter Himmel, mir haben seine frühen Filme sehr gut gefallen und dann hat mir eine ganze Weile seit Barbara, also nach Barbara, seit Phoenix, eigentlich die Filme haben mir nicht gut gefallen und ich finde Roter Himmel jetzt wieder besser. In mancher Hinsicht anknüpfend an frühere Stärken. Gleichzeitig ist genau diese Hemmung, dass es nicht tickt, sage ich es mal mit meinen Worten, das ist das, was mich bei diesem Film dann trotzdem reserviert stehen lässt am Schluss. Ich finde nur, dass das nicht tatsächlich nicht das ist, was ich mit mittlerem Realismus meinte, weil das schon ein Film ist, der an Bildern interessiert ist, der für mich auch seine Stärke in den Bildern hat. Die Geschichte finde ich relativ banal. Die interessiert mich auch nicht, weil ich auch Paula Bär, die ich ein bisschen anders sehe als du, der glaube ich keinen Moment, die einerseits Literaturwissenschaftlerin, die zur Eisverkäuferin wird im Urlaub an der Ostsee und die dann eigentlich diesen Regisseur anmacht und das auch noch tut, nachdem sie zum dritten oder vierten Mal abgewiesen wird.
Diesen Schriftsteller.
Ja, diesen Schriftsteller, pardon, nicht Regisseur,
Ja.
diesen Schriftsteller, und das ist hoffentlich kein freudscher Versprecher. Das ist jedenfalls so, dass ich habe das nicht wirklich geglaubt, aber das war auch nicht wichtig, weil die Bilder wirklich sehr schön sind. Ich finde, dass er da, also Hans Fromm sowieso immer tolle Bilder macht, aber auch dass das hier ganz gut an den starken Momenten über Bilder sehr viel erzählt wird. Und da kann man durchaus sagen, mutet oder haftet dem Film etwas Französisches an. Ich habe an Romer gedacht, ein bisschen, weil der ja auch öfters Geschichten erzählt hat, die so im Urlaub und am Strand und wo es viele Gespräche zwischen jungen Frauen und nicht ganz so jungen Männern gibt. Man könnte tatsächlich, glaube ich, auch über die Art der Geschlechterdarstellung sprechen. Ich kenne mehrere Frauen, jüngere und nicht mehr jüngere, die finden die Frauenfigur der Paula Bär, die da spielt, ziemlich furchtbar. Das muss ich schon dazu sagen. Und zwar einfach mit dem Argument, dass sie sich diesem Mann so an den Hals wirft und gewissermaßen zu sehr auf den Mann orientiert ist. Und das will ich mir gar nicht zu eigen machen, ich will es nur erzählen. Aber ich denke, die Stärke dieses Films sind wirklich die Bilder. Aber was schon richtig ist, du hast gesagt, die Leichtigkeit wird abstrakt. Eben. Also das ist dann halt keine Leichtigkeit mehr, wenn sie abstrakt wird. Und das ist vielleicht genau das Problem. Mir kommt es manchmal so vor, dass der Film ein bisschen mehr leicht sein will, als es dann wirklich ist. Und dann ist es auch in dem Fall nötig, so ein Thema, nämlich die dreuende Katastrophe. Es ist ein Waldbrand, der sich dem Haus nähert, in dem diese Leute Ferien machen. Und es kommt dann am Schluss tatsächlich auch zu einem Unglück. Das hat Referenzen in der Filmgeschichte unter anderem auch. Und das ist natürlich so, dass wir hier auch an den Klimawandel genauso denken können wie an die tatsächlichen Waldbrände, die sich zum Beispiel in Brandenburg ereignen jedes Jahr. Und dass man hier natürlich auch an den über den Umgang des Menschen oder der Menschen in westeuropäischen Wohlfahrtsgesellschaften mit der drohenden Katastrophe, in dem Fall der Klimakatastrophe, sprechen kann. Aber das ist natürlich alles so ein akademisches Moment. Also deswegen wird der Film nicht gut oder schlecht, weil das so ist. Und das ist, glaube ich, auch kein Grund, warum Filme dann einen Preis kriegen oder warum Filme einem dann wirklich gefallen. Ich frage mich, ist also, wenn, also wie wir eigentlich mit diesen Filmen umgehen. Ich finde, also was erwarten wir vom Kino? Das spielt ja da auch eine Rolle. Unter anderem erwarte ich tatsächlich schöne Bilder und gute Bilder und überraschende Bilder, und die bekomme ich hier. Und gleichzeitig diese Erfahrung, die ich jetzt eben beschrieben habe, mit es kickt nicht, das scheint ja auch so eine Erfahrung zu sein, warum in einem gewissen Sinn Christian Petzold manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger Zuschauer kriegt, aber immer so eigentlich es keine großen Variablen gibt. Seine Geschichten ähneln auch einander. Es sind auch die Schauspieler mitunter dieselben, vor allem die weiblichen Hauptrollen. War lange Zeit Nina Hoss, jetzt ist es schon im dritten Film hintereinander Paula Beer. Da kann man sagen, die Filme würden auch davon profitieren, wenn es ein bisschen mehr Variablen gibt, aber das will der Regisseur offensichtlich nicht. Und das muss man dann auch respektieren. Aber woran liegt es, dass zum Beispiel diese Filme zwar in Frankreich starten, du kennst dich in der französischen Filmkultur gut aus, also darum frage ich dich das jetzt. Die starten in Frankreich, die bekommen auch gute, zumindest respektable Zahlen. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Verhältnis zu anderen in Frankreich startenden Filmen ist, aber im Verhältnis zu Deutschland sind das gute Zahlen. Und sie laufen trotzdem eigentlich nicht bei so einem Festival wie Cannes. Da werden sie nicht eingeladen. Das heißt, bei allem Interesse ist es jedenfalls nicht im Wettbewerb. Wir wissen nicht, ob sie in den Nebenreihen eingeladen wurden und dann die Produktionsfirma abgesagt hat. Aber in Cannes lief, glaube ich, ein Film von Petzold noch nie. Und das muss ja auch nicht sein. Aber es ist natürlich so ein bestimmter Maßstab für eine Art von, nenne ich es mal, Weltgeltung. Schwieriger Begriff. Also Wim Wenders läuft immer in Cannes. Könnte
Ja.
man jetzt sagen, weil natürlich auch, weil er ein Name ist, aber weil er auch international noch einen anderen Rang hat, wenn es ums deutsches Kino geht, ähnlich wie Werner Herzog.
Ja, er hat seine, klar, ich meine, solche Leute wie Wenders oder Herzog haben eben wirklich ihre, oder auch Fassbinder damals, irgendwann, solange er noch gelebt hat, haben natürlich irgendwie auch ihre, sind irgendwie relativ schnell irgendwie, glaube ich, auch in Cannes dann eingeladen, dann auch ausgezeichnet worden, ja, dann sozusagen auch so irgendwie Filmemacher des Festivals geworden, die dort immer wieder hingekommen sind. Und ja, es ist tatsächlich so, dass es wirklich vielen dieser neueren Leute sehr schwer fällt, irgendwie diesen Rahmen, diesen deutschen Rahmen wirklich zu verlassen, sozusagen. Und Deutschland ist da, kommt mir auch schon immer vor, ein bisschen wie so eine Art von, wie so eine Art von Archipel irgendwie für sich, so eine Art von Insel. Das ist eine große, verhältnismäßig großes Land, mit einer großen Filmindustrie auch. Es wird vieles gemacht. Dann immer die ewigen Klagen sozusagen über den deutschen Film, die aber irgendwie auch nur auf Deutschland selbst irgendwie beschränkt bleiben. Es gibt wenig, ja, es gibt wenig Außenwirkung oder wenig internationale Austausch sozusagen in dieser Richtung. Es gibt wenig Sachen, die irgendwie rauskommen aus dieser Insel, die Deutschland in dieser Richtung irgendwie ist, seltsamerweise. Ja, oder auch eben nicht seltsamerweise, weil es dafür sicherlich auch viele Gründe gibt, die eben vielleicht in so einer gewissen Art von, ich weiß auch nicht, Provinzialität liegen oder von einer Art von Ausrichtung der Filme nur auf den deutschen Markt, dass es sich irgendwie um Themen handelt, die einfach, ja, es ist schwer zu sagen. Also, was Frankreich betrifft, ja, natürlich, Petzold ist definitiv jemand, der in Frankreich läuft, auch oft respektable Zahlen hat, manchmal mehr, manchmal weniger. Eine Kollegin oder Freundin von mir hat ein Interviewband mit ihm veröffentlicht dort. Louise Dumas, die schreibt für Positiv, die französische Filmzeitschrift, und die hat dieses Buch veröffentlicht, Conversation avec Christian Petzold. Und da gibt es auch ein Interesse irgendwie. Und ich könnte mir weniger vorstellen, dass es jetzt irgendwie von deutscher Seite aus dieses Interesse an Leuten wie Bertrand Bonello, Arnaud Desplechin gibt, Leo Carrà oder so, die ja trotzdem sehr große, oder Philippe Garrel oder keine Ahnung, oder auch ja, Justine Triet, die ja auch sehr tolle FilmemacherInnen sind.
Selbst Céline Sciamma und Assayas, die ja,
Genau.
Assayas gibt es ein österreichisches Buch auf Deutsch über ihn und ich glaube auch von ihm im
Ja,
Filmmuseum oder im Filmarchiv
genau.
Austria in der Edition, glaube ich, in einer der Editionen, ich weiß jetzt nicht. Und dann, sowas gibt es aber dann da mal deutschsprachig, aber es gibt es nicht in Deutschland, wo es natürlich
Genau.
schlechtere Filmbuchsituation ist, muss man leider auch sagen.
Genau, es gibt, ja.
Aber was interessiert diese Freundin? Kannst du das sagen, warum diese oder was diese Freundin jetzt aus einer französischen Sicht an Petzold schätzt, was die
Also
da?
Louise hat, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so aus einer französischen Sicht ist, aber sie hat ihre Doktorarbeit auch geschrieben über das Auto im deutschen Film.
Oh.
Das ist sehr spannend, also sozusagen über das Automobil in auch dann Filmen aus der Weimarer Republik und später und bei eben auch Petzold-Filmen dann und von Wenders natürlich irgendwie ich bin mir gar nicht ganz sicher, aus den 70er Jahren oder und genau, sie hat sich darüber praktisch angenähert und sozusagen auch Deutschland immer als dieses, und das ist ja auch wirklich interessant, bei Petzold erscheint Deutschland ja wirklich auch als nur so eine Art von Transitland. Der Transit, irgendwie das Durchfahren durch die Landschaft, ist total wichtig. Und auf diese Art wird diese Landschaft hier auch sozusagen, also in Deutschland sozusagen, dann auch ein bisschen abstrahiert. Sie wird zu so einer Zone, die eigentlich nicht wirklich bewohnt ist, immer nur durchfahren wird von den Autos. Das ist ganz interessant und das hat, glaube ich, dann auch wiederum viel darüber aus. Das ist eine Frage, die ich mir immer gestellt habe. Und es ist sicherlich falsch, das so zu formulieren, wie ich das jetzt irgendwie tue, aber weil also ganz viele deutsche FilmemacherInnen da widersprechen würden und sagen, hey, wir leben in diesem Land, wir machen hier Filme, oder nicht nur deutsche FilmemacherInnen, sondern Personen, Menschen, die in Deutschland leben und Filme machen. Aber mein Eindruck ist immer gewesen, aus irgendeinem Grund, dass sozusagen Deutschland einfach nicht wirklich, dass man dort auch nicht so gut Filme machen kann ab einem gewissen Punkt mehr. Dass es nicht filmenswert ist. Und das ist irgendwie komisch. Das ist, ja, es ist wirklich dieser Kosmos, den man so durchfahren kann, wie bei Petzold, oder aus dem man rausgehen kann, den man verlässt, wie bei Wenders, Herzog, die sind in die weite Welt hinausgegangen, haben dort ihre Sachen gemacht. Aber wirklich deutsches Kino, das, ich weiß nicht, das gibt es für mich bei Fassbinder und vielleicht bei Sieberberger ein bisschen, aber ansonsten wirklich schwierig. Also es hat irgendwie, das finde ich irgendwie, und auch bei der Berliner Schule, die haben das dann alles irgendwie auf so einer sehr abstrakten und theoretischen Art dann gelöst und sehr spannende Lösungen dafür gefunden, und auch in Dialog mit Ansätzen von keine Ahnung, Bresson bei Schanalek zum Beispiel, oder Antonioni bei Ulrich Kröger, Köhler, Verzeihung. Aber ich meine, klar, das sind alles sehr allgemeine Fragen, die irgendwie so allgemein wirklich schwer zu beantworten sind und die alle Leute für sich auch anders beantworten. Aber selbst Toni Erdmann ist ein Film, der in Rumänien entstanden ist.
Genau. Ja, das ist natürlich dann in dem Fall bei Toni Erdmann, wo ich schon finde, das ist eine deutsche Geschichte und ja auch mal das Gegenbeispiel. Also man kann sagen, das ist Generationsgeschichte, es ist sehr privat, wo ist da das Politische? Aber es ist immerhin was dann auch mal eine Komödie ist, insofern sehr ungewöhnlich schon, wenn auch eine bürgerliche Komödie, aber immerhin eine Komödie. Und das ist, glaube ich, in Rumänien gedreht worden aus Kostengründen, weil die gar nicht so viel Geld hatten und weil Maren Ade eine Regisseurin ist, die relativ viel Drehtage braucht. Und dann aber kommt eben auch sowas bei raus. Also das würde ich ein bisschen verteidigen wollen, aber Ich würde auch sagen, also ich gebe dir nicht ganz recht, dass es in Deutschland nichts Filmens und Erzählenswertes gibt. Das ist, glaube ich, schon eher, wir müssen die Verantwortung zurückgeben den Filmemachern und auch den Leuten, die Filme finanzieren und Filme möglich machen. Da spreche ich von den Förderungen und den öffentlichen Kulturpolitikern, Geldgebern. Ich spreche aber auch teilweise von Produzenten, was dann
Ja.
ausgebremst wird. Also erstens finde ich, zeigt das Fernsehen und zeigen zum Beispiel die Arbeiten von Dominik Graf und auch von Jan Bonny, teilweise auch in Serienform, dann schon, was alles sehenswert ist und erzählenswert ist. Und das könnte ich mir oft auch im Kino vorstellen, muss aber auch nicht sein. Und ich glaube, dass ist den Filmemachern jetzt allen, nicht nur denen, über die wir eben gesprochen haben, auch ein bisschen anzulasten ist, weil sie sozusagen auf Deutschland auch nicht draufschauen mit dem richtigen Blick. Denn wir kennen ja alle die Filme aus Rumänien, wir kennen alle die Filme aus Österreich. Um mal die Beispiele zu nehmen, nehmen wir noch Dänemark. Ich will auch nicht immer Frankreich, das hat eine sehr exzeptionelle Filmkultur, nehmen, aber nehmen wir so Länder eben wie Dänemark, wie Österreich, wie Rumänien. Also Rumänien ist ärmer, Dänemark und Österreich ist viel kleiner und trotzdem haben die ein sehr reiches Filmschaffen und haben die übrigens auch einen viel größeren Anteil von einheimischen Filmen, die Zuschauer bekommen und die Erfolg im Kino haben, jedenfalls für Dänemark. Bei Österreich weiß ich nicht ganz genau, sieht es, glaube ich, nicht ganz so gut aus, aber ich glaube, höher als in Deutschland ist er auch. Und was wir ja in diesen Filmen alle anmerken, das ist, dass die sich für ein breiteres Spektrum der Gesellschaft interessieren. Und zwar ein breiteres Spektrum, also die sind diverser, die sind ästhetisch diverser, die sind aber auch diverser, was die Milieus und die Klassen angeht, die abgebildet werden, und zwar in beide Richtungen. Es gibt auch reiche Menschen, richtig reiche. Bei uns in Deutschland gibt es bürgerliche Menschen, die alle auch meistens so ein Wertekorsett, jetzt mal polemisch zugespitzt von Berlin Mitte, man wählt CDU oder Grün, der Mann das eine, die Frau das andere. Und man ist irgendwie anständig und an Moral interessiert und man hat Kinder und man lebt in Wohnungen, die man gar nicht bezahlen kann, wenn man den Beruf ernst nehmen würde und es nicht nur eine Filmhandlung wäre. Und in dem Sinn ist es eine künstliche Welt einerseits und auch so eine behütete Welt. Du hast vorhin, das fand ich ganz toll, Archipel Deutschland gesagt. Also diese Behütetheit, die auch in diesem Archipelbild drin liegt, die ist wichtig. Aber das ist halt eine künstliche Welt, die diese Filme entwerfen. Und da fehlt ein bisschen vielleicht das dokumentarische Interesse, was ja Filme, also auch Spielfilmmacher speisen kann, dass die wirklich das Interesse haben, sie gehen hin in dunkle Stellen. Ich finde, dass Christoph Hochhaus ja zum Beispiel ein Regisseur ist, der das will, eben immer wieder mal in seinen Filmen, wenn ich an Unter mir die Stadt denke, wo er auch im Frankfurter Drogenmilieu teilweise unterwegs war und auch mal bei den richtig Reichen in Kronberg im Taunus und den Bankern. Also der hat genau diese Extreme verbunden. Er hat sie nur meiner Meinung nach auf eine Weise verbunden, die dann wieder viel zu künstlich war. Und tatsächlich finde ich diese Künstlichkeit ein wichtiges Stichwort, weil auch ein Stichwort, was über das deutsche Kino hinausgeht. Also mir kommt es so vor, dass die deutschen Schauplätze und Figuren oft sehr künstlich bis gekünstelt sind. Und gleichzeitig müssen wir das, wir finden es in dem Fall oder ich jedenfalls dann nicht so gut, aber gleichzeitig finden wir das ja im Kino oft gar nicht schlimm, wenn etwas künstlich ist. Darüber haben wir schon aus anderen Anlässen gesprochen, dass so ein schlichter Naturalismus des Abbildens ist es ja auch nicht. Also es ist bei Anatomie of a Fall haben wir gesagt, das ist alles sehr konstruiert. Jetzt ist natürlich jedes Drehbuch konstruiert und manchmal ist das Konstruierte sogar interessanter, wenn man es sieht. Aber irgendwas, wie du es bei Petzold beschrieben hast, irgendwas fehlt und das fehlt vielleicht an dem deutschen Kino insgesamt. Und jetzt mal, vielleicht nervt es manche Zuhörer, dass wir so eine deutsche Nabelschau machen, aber muss halt auch mal sein, so Anfang des Jahres. Ist das, ich weiß nicht, also vielleicht zeigt sich ja auch die grundsätzliche Lage eines Landes, das mit sich selber nicht richtig zufrieden ist, wo alle Soziologen sagen, die Gesellschaft ist längst nicht so gespalten, wie sie sich selber wahrnimmt. Sie nimmt sich aber so wahr. Und in den öffentlichen Diskursen wird doch immer, werden sie die Leute so aufeinandergehetzt. So die Grüne auf die AfD, die SPD auf die CDU, die FDP gegen alle. Das ist so das Bild, was wir den Nachrichten entnehmen. Und nur politisch, aber in den Serien haben wir auch und Filmen haben wir auch immer so große Streitigkeiten und wir haben Gangstergeschichten, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben und alles das. Also da wird ein falsches Bild der Gesellschaft entworfen, wenn man vielleicht ein Interesse gar nicht wirklich daran hat. Vielleicht ist das das Problem. Also ist jetzt wahrscheinlich kein besonders konziser Gedanke, sondern mehr so ein Stream of Consciousness von mir gewesen. Aber die Frage wäre, ist Künstlichkeit das Problem? Ist es eine bestimmte Künstlichkeit in Deutschland? Oder was geht dir durch den Kopf, wenn du so an deutsche Filme, jetzt vor allem Gegenwartsfilme, denkst?
Ja, schwierige Frage. Also irgendwie das mit der Künstlichkeit ist auf jeden Fall schon etwas, was in mir auch irgendwie widerhallt. Also ich glaube, ich verstehe ungefähr, was du meinst mit diesen klinischen, sterilen Setups, die sind sozusagen gewollt, irgendwie für die bestimmte milieuspezifischen Plätze oder Wohnungen, die dann aber gleichzeitig völlig unrealistisch erscheinen. Und das ist etwas, was natürlich wir in vielen auch sozusagen eher Publikumsfilmen irgendwie finden oder von der Konstantin oder in solchen Sachen. Und die, ich glaube, mit Künstlichkeit auch gemeint sein kann, dass bestimmte Figuren bestimmte Haltungen, bestimmte Typen repräsentieren müssen. Also sie sind eigentlich keine wirklichen Figuren, keine komplexen Figuren, sondern sie müssen, sie stehen für bestimmte Haltung, ja,
Genau.
sie. Mir fällt jetzt sozusagen wenig ein, was, also die Beispiele, die mir einfallen, sind in dem Fall allerdings wirklich eher aus dem Unterhaltungskino, so. Und das ist in Frankreich vielleicht nicht wesentlich anders. Es ist ein bisschen eloquenter, ein bisschen intelligenter, wenn man irgendwie auf dieser Ebene, und natürlich gibt es viel mehr davon, diverser ist es unbedingt nicht, auch nicht unbedingt. Gut, jetzt sind wir wieder bei Frankreich, was wir ja nicht, wo wir nicht mehr hinwollt, aber vielleicht ja doch.
Immer wieder.
Es ist, es, also ich glaube auch nicht, dass das, ich glaube, dass das Problem irgendwie darin liegt, dass nicht ganz, dass das mir oft ein Vertrauen. Also ich würde sagen, dass dass viele Filme und auch vielleicht die, die wir jetzt genannt hatten, irgendwie um den Bogen jetzt nicht zu weit zu überspannen, also auch eben der Petzold und Tim Kröger und Hochhäusler oder so, dass die oft daran laborieren, dass sie, wenn ich das Gefühl habe, sie vertrauen ihren Figuren nicht genug. Da ist nicht genug Vertrauen in die sozusagen in darin, dass eine Figur wirklich eine ganze Welt inhalieren kann, die sehr komplex ist, die nicht unbedingt immer von sich irgendwie sagen und deutlich machen muss, wer genau sie ist. So. Auch natürlich, klar, wenn Paula Baer dann irgendwie sagt, okay, ich bin übrigens auch Literaturwissenschaftlerin, dann ist das so ein Ding, dass man sagt, ja, er hat sie nur als Eisverkäuferin gelabelt und dahinter steckt jetzt aber eine intellektuelle Frau. So. Und man versteht sofort den sozusagen den soziologischen Move. Es ist klar, hier eine junge Eisverkäuferin, die ist vielleicht was ganz anderes. Also bevor du sie bewertest, vielleicht fragst du mal nach, wer sie eigentlich ist. Also natürlich wird dieser so. Also nur um das als nur als Beispiel. Und das ist so ein bisschen schwerfällig. Also diese soziologische Komponente, die sich durch den deutschen Film irgendwie durchzieht, aber nicht nur durch ihn, sondern die findet man in allen möglichen Kinematografien sonst auch. Und auf Netflix und keine Ahnung, ist auch so eine Art von Zeichen der Zeit vielleicht irgendwie. Ja. Aber in Deutschland ist sie halt besonders stark, da schlägt sie besonders stark ein, weil hier es einfach eben nicht so diese gewachsene Filmkultur gibt oder nicht sozusagen dieses Vertrauen in den Film als Kunstform, die vielleicht noch andere Sachen als immer nur die Soziologie bearbeiten muss.
Ja,
Und eine
oder
wirkliche
das Fernsehen zu
Universität,
stark ist. Und
bitte?
das wäre ja das, was oft gesagt wird, weil das Fernsehen zu stark ist.
Weil das
Einmal, weil
Fernsehen
es zu
so.
gut ist und dann, weil es auch mitredet bei den Kinofilmen und deswegen so die Fernsehmaßstäbe überschwappen. Weil das Kino geschichtlich ist ja stark und auch nach dem Zweiten Weltkrieg wieder. Das Kino war extrem gut in beiden Deutschlands und war auch wichtig für dieses Deutschland und da haben gute Leute gearbeitet. Und die wurden auch international teilweise gesehen. Und die bekanntesten sind Figuren wie Romy Schneider zum Beispiel oder Horst Buchholz, die Hollywood-Karrieren gemacht haben. Und das brach dann ab. Das ist jetzt aber auch nicht der böse Fassbinder, weil dann war das deutsche Kino ja wieder auf eine andere Weise total wichtig, auch mit Kluge, Herzog, Wenders etc., Schlöndorff. Und dann in den 80ern passiert irgendwas, warum dann das Kino wirklich für alle Bereiche, für die Welt und für die deutsche Gesellschaft selber, die westdeutsche jetzt zumindest in dem Fall, dann nicht mehr so wichtig wird, plötzlich einen radikalen Bedeutungsverlust erlebt. Und das scheint mir, das auch nicht mehr am Diskurs teilnimmt. Ja, wenn man irgendwie eine Umfrage zu einem politischen Problem macht, dann fragt man Schriftsteller bei uns und Theaterintendanten und Ann-Sophie Mutter. Aber man fragt nicht Filmemacher.
Ja, man fragt nicht die Filmemacher, die ja nicht diesen intellektuellen Status oft haben, ja. Und vielleicht ist es auch schade, auf jeden Fall. Es
Also
sollte, könnte sich ändern.
das ist das ewige Problem. Deutsch sein heißt, dass die Frage, was ist Deutsch, niemals ausstirbt. Das hat, glaube ich, Nietzsche gesagt. Und insofern wird diese Frage uns auch nach diesem Podcast beschäftigen. Ich will, damit es nicht so pessimistisch aufhört, trotzdem noch einen kurzen Ausblick machen. Den kannst du dann auch noch kommentieren, ganz schnell. Denn ich habe noch eine Liste entdeckt. Die 60 bei der World of Real, die 60 meist erwartetsten Filme des kommenden Jahres 2024. Und da ist ein Film von Terrence Malick dabei und von David Cronenberg und von Francis Ford Coppola. Aber auch schon wieder von Yorgos Lanthimos, And, der es gerade in Venedig gewonnen hat. Von Denis Villeneuve, das ist dann Dune, zweiter Teil. Von Andrea Arnold, Leos Carax. Bong Joon-ho, Clint Eastwood, Paul Schrader, Luca Guadagnino, George Miller, Todd Phillips, Jim Jarmusch. Jetzt haben wir hoffentlich auch noch ein paar Frauen. Ich weiß gar nicht, Joshua Oppenheimer ist auch keine, Mike Leigh, aber immerhin gute Filmemacher, Jacques Audiard, Gia Janke, Ridley Scott macht Gladiator 2 und so geht's weiter. Olivier Assayas auch. Viele davon werden wir in Cannes sehen, nicht alle. Tatsächlich viele Männer, fällt mir jetzt so beim ersten
Ja,
Mal auf. Und
eigentlich
Luca
fast nur, ja.
Guadagnino macht zwei Filme. Ja, also es kommen sicher noch ein paar Frauen dazu, die halten sich erstmal zurück und sagen noch nicht, was kommt. Fällt dir irgendwas dazu ein? Es scheint ja mit dem Kino auch weiterzugehen. Das ist ja gut. Also
Ja,
Gladiator 2 bis Assayas bis
ich
und
bin
so weiter.
sehr gespannt. Es ist sehr gut. Carax freue ich mich auch drauf. Ja, die
Ja.
anderen Sachen, ja, es ist toll. Also ich wusste gar nicht, dass Jim Jarmusch schon was Neues macht. Ja, also wir können sehr gespannt sein. Es ist auf jeden Fall viel Material für neue Podcasts da,
Ja.
auch im Jahr 2024. So viel
Hol
ist
doch
sicher.
den armen Hörer nicht jetzt schon. Gut, ja, ich freue mich auf das nächste Jahr und auf die Gespräche und Begegnungen auch mit dir und die
Ich mich
Begegnung mit
auch.
den Filmen, klarerweise. Gut, dann wünsche ich dir einen guten Rutsch und unseren
Danke, dir
Hörern.
auch. Ja, auch an dich einen guten Rutsch und auch an alle Hörerinnen und Hörer. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Oder vielleicht sind Sie ja schon drin und hören das jetzt im neuen Jahr. Also in diesem Fall dennoch ein gutes neues Jahr.
Man merkt schon, wie Österreich dich infiziert hat. Du siehst unsere Zuhörer, die ich immer sieze
Ah,
und sage immer
ich
ihr. Ja,
sieze,
aber
ich
die
sieze
Österreicher
die.
sind das höflichste Volk Europa,
Ja,
habe ich so
auch das
formuliert.
Unhöflichste in anderer Hinsicht, aber manchmal können sie auch sehr höflich sein, das stimmt.
Wir haben die Europawahlen ja auch im nächsten Jahr und mal schauen, was die mit dem Kino machen und mit der Filmförderung. Hoffentlich nur Gutes. Okay, dann
In
tschüss
diesem
an
Sinne.
alle. Und an dich und an alle, die uns zuhören. Und bis bald. Ein schönes neues Jahr, sage ich schon mal vorweg.